Guten Morgen, liebe Geschwister. Als Jesus in den Tempel einzog und die schriftgelehrten Pharisäer, die Hohepriester sich über ihn sehr geärgert haben, haben Kinder ihn gelobt und gepriesen und dann sagt er und bezeugt aus Psalm 8, dass Gott aus dem Mund der Kinder einen Lobpreis bereitet hat. Und daran muss ich permanent denken, als ich gerade das gehört habe, die Bibelverse und auch die Lieder, dachte ich, ja, genau so ist das. Der Herr bereitet sich einen Lobpreis, auch aus dem Mund der Kinder. Wie wunderbar ist das. Ich grüße euch heute Morgen hier vor Ort, auch an den Übertragungsgeräten und möchte mit euch heute wieder das Johannesevangelium, nein, den ersten Johannesbrief zuerst, da kommen wir auch hin, ins Johannesevangelium, den ersten Johannesbrief mit mir zu bitten aufzuschlagen und noch einmal die Verse aus diesem siebten Test, den wir in Kapitel 4 und die ersten Verse 1 bis 6 haben. Der erste Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. In diesen Versen geht es um diesen Test, der die Geister prüft, und beziehungsweise unseren Auftrag, und die Geister zu prüfen. Und wir haben schon einiges aus diesen Versen angeschaut und sind aber noch nicht durch. Und darum möchte ich mit euch heute noch einmal in diese Verse hineinschauen und als Grundlage das Wort Gottes lesen. Ich warte nur ganz kurz, da ist einiges los heute, gell? Also nicht nur Lobpreis bereitet, sondern auch... Genau, lass uns das Wort Gottes lesen. Ab Vers 1, Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Ich möchte uns dem Herrn anbefehlen und uns vorbereiten, innerlich auf sein Reden, von seinem Wort. Jesus Christus, dein Wort lesen wir, an dein Wort glauben wir, das ist unsere Grundlage, die Quelle der Offenbarung deiner selbst. Und wir wissen, dass das durch deinen Geist in unser Herzen gelegt werden muss, auch bestätigt werden muss, auch gelehrt werden muss, dass wir das verstehen und erkennen, das Evangelium von dir auch in diesem Wort. Und darum bitte ich dich, Herr, um dieses Wunder auch heute, offenbare dich uns, zeig uns deines Selbst, zeig uns wirklich den Glauben und den Inhalt des Glaubens, was wir bezeugen, was der Lobpreis ist, was wir bekennen. Jesus Christus, ich bitte dich um Vollmacht und Freimütigkeit im Verkündigen dieser Verse, aber genauso bitte ich dich um diesen Geist, Herr, der aus dir ist, dass wir die Wahrheit hören können. Herr, du hast uns darum deinen Geist gegeben und uns fähig gemacht, die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit zu hören. Herr, lass sie heute deine Kinder hören. In deinem Namen bitte ich das. Amen. In diesem Test, den wir auch schon seit einiger Zeit uns miteinander anschauen, geht es um die Prüfung der Geister, also Geisterunterscheidung, Geistesunterscheidung. Und wir haben den Auftrag gesehen. Das ist wie eine Überschrift in diesem Test über die alle anderen Aussagen. Das ist wie eine Überschrift, darum geht es. Der Auftrag ist, wir sollen die Geister prüfen. Darum geht es. Und zwar inhaltlich haben wir gesehen, dass wir aufgefordert sind, nicht alles und allem zu glauben, sondern das, was wir hören, prüfen müssen. So, das ist so die Überschrift über diesen Test, die Überschrift über die Notwendigkeit der Geisterunterscheidung. Wir sind aufgerufen zu prüfen und eben nicht alles zu glauben. Was ist das Prüfkriterium oder auf den Punkt gebracht, um was geht es, was müssen wir prüfen? Es ist ziemlich einfach. Und ich hoffe, dass ihr es mit mir gesehen habt, dass es eben darum geht, ob es etwas aus Gott ist oder nicht. Was ist die Quelle? Wir müssen die Quelle prüfen. Nicht nur den Inhalt prüfen, sondern woher entspringt etwas. Und das ist, entweder ist es aus Gott, ist es aus dem Geist Gottes, oder ist es aus dem Geist der Welt und somit aus dem Geist des Antichristen. Und das zuletzt, in den letzten Predigten haben wir uns angeschaut, warum das wichtig ist und uns Gedanken über den Grund gemacht. Und der Grund ist, viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das ist der Grund. Der Grund ist, weil es nicht nur eine Fehlinformation, weil es vielleicht nur eine falsche Lehre gibt, nein, sondern weil es viele gibt. Und das ist der Grund, warum wir so aufmerksam sein müssen und aufpassen müssen. Und diesen Grund gab es schon zur Zeit des Apostel Johannes und diesen Grund gibt es bis heute. Und darum ist diese Aufmerksamkeit und die Wachsamkeit so wichtig, dass wir prüfen sollen, es gibt viele falsche Propheten und es gibt viele Lehren und es gibt viele listige Lehren, die nicht offensichtlich sind, die aber gegen Christus und gegen das Evangelium sind. Und darum müssen wir in der Lage sein, zu prüfen. Gott hat uns dazu nicht nur seinen Geist gegeben, sondern auch uns mit in die Verantwortung hineingenommen, dass wir wachsam sind. Wir, liebe Geschwister, Johannes ist nicht der Einzige, der diesen Aufruf macht. Er ist nicht der Einzige, der sagt, dass wir wachsam werden müssen oder sein sollen, sondern das ist das Zeugnis der Schrift, das ist das Zeugnis fast jedes Neuen Testaments, also jedes Briefes im Neuen Testament. Wir können jetzt einiges auch da als Beweis bringen, aber ich möchte an dieser Stelle wirklich nur eine Stelle und an eine Stelle erinnern, die wir miteinander auch schon studiert haben. Und das ist im 2. Petrusbrief. Und damit würde ich auch gern die Hinführung schon beenden und dann zum nächsten Punkt kommen. Aber wenn ihr mit mir noch 2. Petrus Kapitel 2 aufschlagt und Vers 1 lest, da schreit Petrus und sagt: Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiung heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. So, das ist die Art, wie Petrus es auf den Punkt bringt. Und er sagt, es gab sie schon immer, auch damals unter dem Volk gab es falsche Propheten. Und dieses Zeugnis haben wir, können bei Mose anfangen und durchgehen, wir werden das immer und immer wieder sehen, dass unter dem Volk falsche Propheten waren, die zwar im Namen und unter den Namen Gottes kamen und sagten, der Herr spricht, aber gar nicht von Gott gesandt worden waren und auch aus ihrem Betrug ihres Herzens und verstocktes Herzens geredet haben und nicht aus Gott geredet haben. Und Petrus sagt, so wie damals, so auch heute. Und er sagt nicht nur, und es sind falsche Lehrer unter euch, sondern sie werden. Damit sagt er, das wird nicht aufhören, das wird so bleiben, die werden kommen. Was macht sie aus? Er redet, dass sie etwas heimlich tun werden. Es ist nicht offensichtlich. Das ist dieser Sauerteig, von dem Paulus spricht im Galaterbrief, ein wenig Sauerteig durchsäuert, den ganzen Teig. Und darum die Wachsamkeit sagt, es ist etwas, was sie heimlich einführen und das wird dazu bringen, dass die Kinder Gottes sich spalten an diesen Punkten. Heimlich werden Lehren hineingeführt und dann, was ist aber das, was ist das Wesen dieser heimlichen Reinspringen? Was werden sie lehren? Was wird sie ausmachen? Petrus sagt sie auch und sagt, indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, leugnen. Das heißt, den Erlöser, das heißt den Christus, Jesus, den Retter, werden sie verleugnen. In welcher Art und Weise, das werden wir uns heute anschauen. Sie werden diese Listigkeit und dieser Irrtum, es ist nicht daher so, dass sie kommen und sagen, ihr dürft und sollt nicht an Jesus glauben. Das ist nicht listig, das ist auch nicht Verschlagenheit, sondern sie predigen ein Christus, sie predigen ein Evangelium, aber sie prägen eben einen anderen Christus, ein anderes Evangelium. Und das, was das letztendlich ist, und das ist wichtig, es leugnet im Wesen und im Kern ihrer Lehre, leugnet es den Erlöser, den, der uns von den Sünden erkauft, das verleugnet ihn. Und das ist diese Warnung, die Petrus bringt sie in Vers 1 im 2. Kapitel seines Briefes auf den Punkt. Das ist auch das Gleiche, was Johannes im 1. Johannesbrief sagt, indem er eben so diese Aufmerksamkeit aufruft und zum Prüfen der Geister prüft und sagt, glaubt nicht alles eben, sondern prüft. Guckt euch die Quelle an, um was es geht. Heute kommen wir zum letzten Punkt. Und auch wenn das schon so klingt, der letzte Punkt ist es aber der größte. Denn all das bis jetzt haben wir alles in der ersten Vers uns angeschaut. All das steckt im ersten Vers. Ab Vers 2 bis Vers 6 ist das ist jetzt der letzte Punkt. Und der ist sehr umfangreich und da steckt einiges drin. Warum? Weil es jetzt darum geht, wie prüft man das? Es geht um die Mittel. Wie kann ich prüfen? Wie kann ich herausfinden, dass die Quelle nicht gut ist? Wie kann ich prüfen, herausfinden, dass der Inhalt nicht gesund ist, der aus dieser Quelle strömt? Wie kann ich prüfen und herausfinden, aus welchem Geist ein Lehrer, ein Prediger, ein Prophet etwas verkündigt und lehrt und sagt? Wie kann ich rauskriegen, ist es aus dem Geist Gottes oder ist es eben nicht aus dem Geist Gottes? Und wenn es nicht aus dem Geist Gottes ist, dann ist das Zeugnis der Schrift klar, dann ist es aus dem Geist des Antichristen. Das heißt, es ist aus dem Geist der Welt und es ist gegen Christus. Wie kann ich das rauskriegen? Wie kann ich es rausfinden? Ist das, was da kommt, aus Gott oder ist es aus dem Teufel? So, das ist die Herausforderung, die jedes Kind Gottes hat und der sich auch stellen muss. Das ist ein klarer Auftrag. Und die Verse 2 bis 6 zeigen uns, wie man das rauskriegen soll, wie man das rauskriegen muss. Es beginnt nicht ohne Grund, wenn ihr mit mir in Kapitel 4, Vers 2 lest. Halt, hierin erkennt ihr. So, jetzt geht's los. Wie erkenne ich's? Wie kann ich es prüfen? Hierin erkennt ihr. Und ab dann kommen diese Dinge, die uns helfen, das zu prüfen, das zu unterscheiden. Liebe Geschwister, ich möchte euch so hinführen zu diesen Mitteln und zu diesen Mitteln, und da werden wir uns das anschauen heute und dann den nächsten Sonntag werden wir uns damit beschäftigen. Doch zuvor lasst mich Folgendes sagen. Kinder Gottes erkennt man nicht nur darin und somit auch diejenigen, die sich als Kinder Gottes ausgeben und dann kommen und lehren und predigen. Aber Kinder Gottes erkennt man nicht nur darin, dass sie im Licht Gottes, das heißt in der Gegenwart Gottes, wenn sie in das Licht Gottes kommen, dass sie nicht nur ihre Sündhaftigkeit erkennen und sie bekennen, sondern dass sie in dem gleichen Licht auch ihren Erlöser, Jesus Christus, erkennen und bekennen. Das ist das, was die Kinder Gottes ausmacht. Und darum geht es in diesem Test. Also, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das ist schon eine Weile her, aber in dem ersten Test, in diesem Brief, ging es darum, dass gezeigt wird, was bedeutet das, im Licht Gottes zu wandeln. Das heißt, in dem Raum oder in der Gegenwart Gottes, in der man sich so sieht, wie Gott einen sieht und man Gott sieht, wie er ist. Wie wandle ich im Licht? Wie wandle ich im Licht Gottes? Und die Schrift sagt, indem ich das annehme, was Gott über mich sagt, dass ich ein Sünder bin und dass ich das bekenne, was Gott über mich sagt, nämlich, dass ich Erlösung brauche, dass ich Sünden habe. Wer das leugnet, wandelt nicht im Licht. Also beinhaltet die Erkenntnis im Licht Gottes, die Erkenntnis ist Sündhaftigkeit und Bekenntnis dieser Sündhaftigkeit. Das ist das Erste. Der siebte Test, in dem wir sind, geht in die gleiche Richtung. Das ist nochmal eine Spirale tiefer, die Johannes hier macht und nochmal auf eine tiefere Ebene geht. Und er sagt, man erkennt die falschen Propheten darin, an dem, was sie bekennen oder eben was sie nicht bekennen. Es geht um das Bekenntnis, was wir über Jesus Christus erkannt haben und nicht nur erkannt, was wir über Jesus Christus auch bekennen, bekannt haben. Es geht um das Bekenntnis. Und so sagt die Schrift, wenn es jetzt darum geht, die Geister zu prüfen, dann sagt die Schrift ganz klar, schau ihr Bekenntnis an. Schau, was sie bekennen. So darum geht es, ihr Bekenntnis anzuschauen. Was bekennen sie? Und an diesem Bekenntnis kannst du prüfen, ist die Quelle aus Gott oder ist diese Quelle nicht aus Gott, sondern aus dem Geist des Antichristen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir an diesem Punkt nicht so schnell vorwärts gehen. Es ist sehr wichtig, dass wir wirklich Klarheit darüber haben, welches Mittel uns zur Verfügung gestellt wird, das wir prüfen können. Und hier wird uns das vorgestellt. Und das Erste, und das ist wirklich der springende Punkt, das ist das Zentrale, das Mittel, das uns gegeben ist, das Bekenntnis. Es geht um das Bekenntnis. Also, von welchem Bekenntnis ist die Rede? Was beinhaltet dieses Bekenntnis? Was ist der Inhalt dieses Bekenntnisses, dass ich sagen kann und prüfen kann, es ist aus Gott oder es ist nicht aus Gott? Es geht nicht um pauschal einfach etwas zu bekennen, genauso wie es nicht darum pauschal geht, einfach zu lieben oder einfach zu glauben, sondern es geht um den Inhalt. Es geht darum, auf was die Liebe ausgerichtet ist. Ist es die Liebe auf die Welt oder auf Gott ausgerichtet? Nur dann macht es die Liebe gut oder echt. Es geht darum, was wir glauben, auf das Richtige ausgerichtet. Glauben wir an Jesus Christus oder an alles Mögliche? Dann wird der Glaube echt und gut. Es geht nicht per se zu lieben, es geht auch nicht per se zu glauben. Und genauso geht es auch nicht einfach per se zu bekennen, etwas einfach zu sagen, einfach ein Lippenbekenntnis auszusprechen. Das ist noch kein Bekenntnis, sondern es geht darum, was man sagt. Es geht um den Inhalt des Bekenntnisses, um was es eigentlich geht. Ich möchte gerne mit euch dieses Bekenntnis anschauen und schauen, wie uns die Schrift diese Mittel uns hier vorstellt. Nochmal Vers 2 und ab Vers 2 bis 6, da wird uns einiges gezeigt. Heute wollen wir aber nur die Verse 2 und 3 miteinander anschauen und nächsten Sonntag gucken wir die Verse 4 bis 6 an. Zumindest ist das so mein Plan. Wenn ihr genau nochmal mit mir Vers 2 und 3 anschaut, dann wird es deutlich, dass es auf das Bekenntnis ankommt. Hier schaut mal mit mir nochmal, das hier heißt, hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Und dann heißt es, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, und jetzt kommt's, bekennt. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt. Und auf das Bekenntnis kommt es an. Bekennt er Jesus Christus im Fleisch gekommen, ja oder nein? Auf das Bekenntnis an. Das Gleiche in negativ ausgedrückt, sagt er in Vers 3, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Also jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, das müssen wir dann uns anschauen, was das bedeutet. Aber es geht erstmal ums Bekenntnis. Bekennt er Jesus? Ja? Oder bekennt er Jesus nicht? Nein. Und nochmal, hier geht es nicht einfach um eine Formulierung, ich glaube an Jesus. Das sagen ganz schön viele. Es geht nicht um ein Bekenntnis über an Jesus, was Leute alles Mögliche über Jesus glauben und auch über Jesus sagen. Ich gehe sogar wirklich so weit, es geht nicht darum zu sagen, ich glaube an Jesus. Dieses Bekenntnis rettet keinen Menschen und dieses Bekenntnis ist noch kein Prüfkriterium, ob er echt ist oder nicht, ob es ein falscher Prophet ist oder nicht. Wenn jemand kommt und sagt, also ich glaube an Jesus, dann sagt er, ah, wunderbar, alles klar. Und dann schalten wir alles ab und hören und übernehmen einfach alles, was gesagt wird. Er hat doch gesagt, er glaubt an Jesus. Das ist kein Kriterium. Im Gegenteil, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Jesus, dann müssen wir unsere Aufmerksamkeit hochfahren. Da müssen wir genau hinhören und schauen und prüfen, von welchem Jesus redet er. Was ist sein Bekenntnis über ihn? Redet er von dem gleichen Jesus, von dem ich auch rede? Glaubt er an den gleichen Jesus, an den ich glaube? Das heißt, da müssen wir genau hinschauen und genau prüfen, was dieses Lippenbekenntnis alles beinhaltet. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus oder ich glaube, dass es an Jesus gab oder so, da gibt es viele, die glauben an einen historischen Jesus. Damit ist noch nicht viel gesagt. Ich gehe sogar noch so weit. Das reicht auch nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Jesus, der Mensch geworden ist, geboren von der Jungfrau Maria, dieses Leben gelebt hat, sündlos war und am Kreuz gestorben ist. Ich möchte euch aufzeigen, dass selbst dieses Bekenntnis noch nicht alles ist. Das kann falsch gefüllt und geglaubt werden. Ich erkläre euch im Laufe der Predigt, was ich damit meine. Sondern hier bekommen wir ein Zeugnis, hier bekommen wir einen Satz, an dem, sagt Johannes, kann man prüfen. Guck mal, wir haben jetzt nach langer Zeit und langem Ringen und Arbeiten haben wir ein Glaubensbekenntnis für unsere Gemeinde erarbeitet und rausgebracht. Das ist ein Heft. Wir haben versucht, vieles zu definieren, zu beschreiben, zu belegen mit Bibelstellen, auszuformulieren, wie, welcher Satz, mit über Kommas haben wir gesprochen, wo wir welche hinsetzen. So, also, und er bringt einen Satz, nicht ein Heft, einen Satz. Und sagt, daran kannst du es erkennen. Und schaut mal, was dieser Satz ist. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das ist der Prüfsatz. Das ist das Bekenntnis. Und nochmal, nicht das zu sagen, macht es einen echt, sondern was man darunter versteht, macht es einen echt oder nicht echt. Aber in erster Linie, es geht nicht nur um diese Worte auszusprechen, sondern es geht darum, um den Inhalt. Und wenn dieses Wörtchen oder das bekennt, ist so entscheidend. Es geht um das Bekenntnis. Das gleiche Wort, das Johannes hier verwendet, braucht ihr nicht merken, aber ich sage es trotzdem, das ist das griechische Wort, das heißt homologeo. Darüber sprachen wir schon, als wir uns den ersten Test angeschaut haben. Darf ich euch noch bitten, kurz mit mir dahin zu gehen? Das wird uns helfen, zu verstehen, in welche Richtung das Ganze geht und worauf es eigentlich ankommt. 1. Johannes Kapitel 1. Im ersten Test geht es darum, nochmal, dass wir im Licht Gottes unsere Sündhaftigkeit erkennen. Das ist das Erste. Und dann sagt Johannes, was wichtig ist für ein Kind Gottes. Was macht ein Kind Gottes aus? Lest mit mir Kapitel 1 ab Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also das ist kein Wandel im Licht, zu sagen, ich habe keine Sünde. Das ist falsch. Wir betrügen uns selbst. Jetzt sagt er aber, Vers 9, was ist das Gegenteil von dem, Sünde zu leugnen? Er sagt, wenn wir unsere Sünden, und dann kommt's, bekennen. Das ist das gleiche griechische Wort, was wir auch hier an unserer Stelle in den siebten Test haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, das ist schon etwas her, dass es nicht um eine Beichte ging in diesem Punkt. Es ging nicht darum, zu jemandem hinzugehen, die Seelsorge und sagen, ich habe Sünden begangen, ich muss sie bekennen. Und wenn ich das bekenne, dann ist es vergeben. Aber habe ich sie nicht bekannt, dann muss ich sie immer noch mitschleppen. Obwohl ich an Jesus Christus glaube und an die Erlösung, aber ich muss sie jemandem sagen. Sonst werden sie mir nicht vergeben. Und dann muss eben der Priester oder der Seelsorger sagen, im Namen Jesus sind die vergeben. Oder halt 10-mal Ave Maria oder dann auf Knien kriechen oder. Was man alles tun muss, damit auch diese Sünde vergeben wird. Hier geht es nicht um das Prinzip der Beichte, auch wenn es darum das begründet wird, auch nicht das Prinzip der Seelsorge, wenn es gern dafür gebraucht und missbraucht wird. Du musst es bekennen. Nein, es geht um etwas anderes. Dieses Wort homologeo, das homo kennen wir aus anderen Kontexten, richtig? So, homo bedeutet gleich. Und da gibt dann vieles, was man gleich tun kann. Ja, okay, das belasse ich dabei. So, das Wort sagt homologeo, kommt von Logos, reden, Wort. Homologeo bedeutet nichts anderes, das gleiche sagen. Das ist die Bedeutung, das gleiche sagen. Wenn du ins Licht Gottes kommst und Gott sagt dir, du bist ein Sünder und du das gleiche auch sagst, dann werden dir deine Sünden vergeben. Das ist was die Aussage dieser Schrift. Nicht, wenn du in ein Kämmerlein gehst und jemand unter vier Augen sagt, ich habe gesündigt und habe das und das getan. Ja, dann wird sie vergeben. Nein. Wenn du in deinem Herzen, wenn du in deinem Geist das Gleiche sagst, was Gott über dich sagt, oder andersrum, wenn du es bekennst, wenn du es bestätigst, und der Herr übrigens sieht dein Herz, du kannst anderen sagen, ja, ich bin ein Sünder, aber innerlich sagen, bin ich gar nicht. Aber das sagt man bei uns halt so. Ja, schon irgendwie, schon ein Sünder, aber wirklich Sünde, weiß ich nicht. Versteht ihr? Das Urteil Gottes über uns erleuchtet uns. Und dann ist ein Kind Gottes der wirklich nicht nur das erkennt, sondern in seinem Herzen sagen kann, du hast völlig recht, das ist so. Ich stimme mit dir überein über deine Gedanken. Ich stimme mit dir überein über diese Wahrheit. Ich bin wirklich so, durch und durch. Das ist Bekennen. Das ist Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis muss nicht einmal laut ausgesprochen werden. Es geht um eine Erkenntnis haben, um ein Verständnis haben. Das ist Gottes Wahrheit, das ist Gottes Wort. Das ist homologeo. Ich stimme mit Gott überein. Ich bin mit ihm gleich. Was diese Dinge anbelangt, denke ich gleich. Und ich nur denke gleich, ich rede gleich. Wenn Gott sagt, das ist Sünde und ich sage, das ist keine Sünde, dann erkläre ich Gott zum Lügner. Und bin nicht im Licht, bin nicht in der Wahrheit. Aber wenn ich sage, wenn Gott sagt, das ist Sünde, dann sage ich auch, dass es Sünde ist. Dann sagt die Bibel, das ist homologeo. Das ist ein Bekenntnis. Du bekennst das. Also es geht nicht per se etwas zu bekennen. Es geht nicht per se ein Glaubensbekenntnis aufzustellen. Durch die Kirchengeschichte wurden ja Haufen Glaubensbekenntnisse aufgestellt. Sondern es geht darum, ob wir mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Darum geht es. Gehen wir zurück zu unserem Text. Und wenn Johannes also sagt, hierin erkennt man den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Wenn der Geist, der da redet, durch die Propheten, durch die Lehrer, durch die Prediger, wie auch immer, wenn der Geist, der da redet und das Gleiche sagt, was Gott offenbart hat, nämlich über seinen Sohn, dann kannst du wissen, das ist aus Gott. Das ist der Geist Gottes. Ist es das Gleiche, was Gott offenbart hat? Ist es das Gleiche, was Gott gesagt hat? Oder ist es nicht das Gleiche? Es geht nicht darum zu sagen, ich bekenne, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Ist das, was du da sagst, das Gleiche, was Gott damit sagt, oder nicht das Gleiche? Das ist das Entscheidende. Es ist nicht ein Hokuspokus, in dem wir Wörter aussprechen und dadurch irgendeine Kraftwirkung entsteht. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann müssen wir einfach nur den Namen Jesu erwähnen und dann passiert es schon. Weil wir sagen ja im Namen Jesu. Wenn du nicht aber weißt, wer dieser Jesus ist, wenn du an diesen Jesus nicht glaubst und wenn du ihn nicht verstehst, dann kannst du diesen Namen aussprechen, wie viel du willst, es wird dir nichts bringen. Du kannst Gebete sprechen, du kannst Dinge bezeugen, du kannst Dinge sagen. Wenn aber dein Glaube etwas anderes ist, als was Gott über diese Dinge sagt, ist es kein Homologeo. Es ist kein Bekenntnis, es ist kein Gebet. Von daher ist es wichtig, dass wir begreifen zuerst, auf worauf kommt es an bei diesem Prüfen? Worauf kommt es an? Und das Erste, worauf es ankommt, aufs Bekenntnis. Und ich sage nur mal, schaut euch das Bekenntnis an. Und das, was ich damit meine, ist, hört hin, was sie sagen. Ist es das Gleiche, was sie sagen, was auch Gott sagt? Woher wissen wir, was Gott gesagt hat? Es gibt nur eine Quelle, nur eine Autorität, und das ist hier. Gott hat offenbart durch seinen Geist, das Wort hat uns gegeben und wir sind in der Lage, befähigt worden, gelehrt durch den Geist zu prüfen. Das, was ich da höre und das, was da gelehrt wird, ist es das Gleiche, was Gott offenbart hat über seinen Willen? Wenn ja, dann kann ich sagen, das ist aus dem Geist Gottes und dann ist die Quelle gut. Und dann, was sollen wir dann behalten? Genau das. Dann behaltet es. Wir haben es geprüft und das Gute behalten, denn das ist das Gute. Aber wenn wir merken, das ist nicht das Gleiche, was sollen wir machen? Alle Art von Bösen meiden. Dann wissen wir, das ist nicht aus Gott, das ist nicht die Quelle von und das ist die Quelle aus der Welt. Also beschäftige ich mich nicht mehr damit. Ich hoffe nicht, aber vielleicht kommt doch nur ein guter Gedanke da dadurch. Oder sind so viele gute Gedanken und so viel Interessantes. Ja, manches hilft mir auch. Nein, die Quelle ist nicht aus Gott. Von daher ist es das wirklich das Erste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist, es geht um das Bekenntnis. Es geht letztendlich um das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat. Das Zeugnis, das Gott der Vater über den Sohn bekannt hat. Und dann prüfen wir das, was Gott bekannt hat. Ist das das Gleiche, was diese Lehrer, und ich sage noch bewusst Lehrer, ist das Gleiche, was sie auch bekennen? Das ist darum, um dieses Bekenntnis geht es. Ist das das Gleiche? Was hat Gott für ein Zeugnis über seinen Sohn abgegeben? Oder was hat er überhaupt für ein Zeugnis abgegeben? 2, 3 Stellen, die uns auf eine gute Spur bringen und dann werden wir immer präziser, je weiter wir in diesen Versen vorwärts gehen. Schlagen wir das Markus-Evangelium auf. Ich mache das bewusst aus Markus und nicht aus Matthäus und so, weil das ist so Nostalgie für mich ein bisschen. Es ist schon so lange her, indem wir so intensiv diesen Brief studieren, also dieses Evangelium studieren durften und deswegen tut es gut. Und dann schlage ich auf und sage, da waren wir schon, das haben wir uns doch schon miteinander angeschaut. Wenn ihr Kapitel 1 im Markus-Evangelium aufschlagt und Vers 11 mit mir lest, wir sind bei der Taufe Jesu. Ich zitiere jetzt nicht ohne Grund diese Verse. Ich hoffe, im Laufe der Predigt und auch der nächsten Predigten wird deutlich, warum ich auch explizit diese Stelle hier gebrauche. Wir sind bei der Taufe Jesu und wir wissen, dass Jesus sich taufen ließ vom Johannes, der Geist Gottes kam auf ihn und hat ihn gesalbt, richtig? Und dann kommt etwas Wunderbares, nämlich ein Bekenntnis des Vaters. Vers 11, Kapitel 1, Vers 11. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Das ist ein klares Bekenntnis des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn. Wer? Lest mit mir Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth. Jesus von Nazareth, ist das ein Begriff? Jesus von Nazareth. Dieser Mensch, der aus Nazareth kommt. Dieser Mensch kommt. Alle haben gesagt, das ist ein Mensch. Und dieser Mensch kommt, lässt sich taufen. Dann gibt der Vater Zeugnis und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist ein klares Zeugnis. Das ist nicht Sohn von Maria und das ist nicht Sohn von Josef, das ist mein Sohn und zwar mein geliebter Sohn. So beginnt das Zeugnis des Vaters, sehr klar, hier steht es. Ich mache einen Riesensprung, Kapitel 9. Jesus nimmt die drei Jünger, die vorwiegend verantwortlich waren, als Säulen der Gemeinde, später das Fundament zu legen und zu lehren. Neben dem Paulus, der später dazu kam, war es Petrus, Jakobus und Johannes. Und als er sie mit auf den Berg der Verklärung nimmt, auch das haben wir uns angeschaut, ein wunderbarer Abschnitt, geschieht etwas Herrliches, was dazu Petrus und die anderen dazu veranlasste, auf diesem Berg bleiben zu wollen, nie wieder wegzugehen. Die haben Jesus in einer Herrlichkeit gesehen, wie sie vorher nicht sahen. Und in diesem Moment heißt folgendes, Vers 7. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn. Merkt ihr, wiederholt er, das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt steht was, ihn hört. Das ist das Zeugnis. Das ist das Zeugnis des Vaters über diesen Mann aus Nazareth, über diesen Jesus. Das ist mein Sohn und auf ihn müsst ihr hören. Auf ihn allein, auf niemand anders. Auf ihn müsst ihr hören. Und wir wissen warum. Petrus sagt irgendwann, denn du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, wer du bist. Wir wissen, wer du bist. Jesus sagt, ja, Vater, im Himmel hat es dir offenbart. So, auf ihn hören. Jesus beruft diese Apostel, lehrt sie die Wahrheit, lehrt sie die Worte Gottes. Er sagt, ich rede nicht aus mir, ich gebe euch nur das weiter, was ich vom Vater empfangen habe und sendet sie aus. Und sie sollen das Zeugnis weitergeben. Sie sollen lehren, sie sollen weitergeben. Was hat der Vater für ein Zeugnis abgelegt? Darf ich euch bitten, wieder ins Johannes, in den Johannesbrief zu gehen? Irgendwie ist so verschwommen vor meinen Augen. Ich hoffe nicht, dass es an euch liegt, sondern an der Brille. Darf ich euch bitten, Kapitel 5 aufzuschlagen in diesem Brief, 1. Johannesbrief? Ich möchte euch nur ein Beispiel jetzt im Kontext dieses Briefes vorlesen, welches Zeugnis der Vater von Jesus abgelegt hat. Ich steige ab Vers 4 mit euch ein, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wie überwinden wir diese Welt? Wie überwinden wir übrigens die falschen Propheten, die in die Welt hinausgegangen sind? Wie? Durch den Glauben. Wie überwindet man die Welt? Glaube. Jetzt ist das wiederum, was für ein Glaube? Welcher Glaube überwindet die Welt und somit diese ganzen falschen Propheten in der Welt? Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist der Glaube, der die Welt überwindet. Gott, der Vater, sagt, das ist mein geliebter Sohn, das ist mein Sohn. Und welcher Glaube überwindet die Welt? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der Glaube, der überwindet. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Merkt euch das? Gekommen. Dieser ist, Johannes sagt, welches Bekenntnis, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Welcher Glaube überwindet, dass Jesus Christus, der Sohn, gekommen ist? Warum? Wieso? Worauf will er hier hinaus? Aber dieses, der gekommen ist durch Wasser und Blut, erkläre ich in Kapitel 5 in der Predigt. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Also, das ist der Geist aus Gott, der bezeugt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist gekommen. Und zwar durch Wasser und Blut. Was das bedeutet, gibt mir noch ein bisschen Zeit und Geduld. Wir werden das uns anschauen. Aber der Geist bezeugt das. Und wessen Geist ist es? Es ist der Geist des Vaters. Er bezeugt das. Johannes schreibt weiter und sagt, denn der Geist ist die Wahrheit. Vers 7. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen. Das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn abgelegt hat. Okay. Gott hat ein Zeugnis abgelegt. Er hat ein Bekenntnis abgelegt. Und dieses Bekenntnis wird uns formuliert. Und er sagt, wir überwinden die Welt, wenn wir das Gleiche glauben und das Gleiche bekennen, was Gott bekannt hat über ihn. Und eben nicht darüber hinausgehen und aus diesem Christus etwas anderes machen. Nur weil unser Verstand oder unsere Intelligenz da einen Streich spielt oder welchen Gründe auch immer. Wir müssen das Gleiche glauben, das gleiche Zeugnis, das gleiche Bekenntnis annehmen, das der Vater über den Sohn verkündigt hat. Wenn wir darüber hinausgehen, ist das nicht das Gleiche. Und das ist nicht aus dem Geist Gottes, das ist aus dem Geist der Welt. Der Geist Gottes hat ein klares Bekenntnis bekannt. Und wenn jemand kommt und behauptet, im Namen oder unter Namen Jesu zu kommen, und nicht das gleiche lehren, bekennen wird, er ist nicht aus, nicht aus diesem Geist. Offensichtlich, kann ja nicht sein. Eigentlich ziemlich einfach und doch so kompliziert. Lass mich dieses Zeugnis noch ein bisschen vertiefen. Vers 10. Welches Zeugnis hat der Vater abgelegt? Wer an den Sohn Gottes glaubt? Merkt ihr, was immer wieder, oder was taucht immer wieder auf? Sohn Gottes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Der Geist hat ihm das schon bestätigt. Er kennt ihn. Er weiß, wer er ist. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Das heißt, jeder, der ein anderes Verständnis von Jesus Christus hat, dem Nazarener, der etwas anderes über ihn sagt, als das, was Gott über ihn durch seinen Geist gezeigt hat, sagt, Gott ist ein Lügner und ist nicht aus Gott. Vers 11. Und dies ist das Zeugnis. Spätestens jetzt müssen wir alle aufmerksam sein. Wenn ihr malen dürft, unterstreicht's. Wenn ihr nicht in eure Bibel reinschreiben dürft, schreibt es auf extra Blatt Papier. Wie auch immer, schreibt es euch hinter die Ohren, am besten auf eure Herzen, durch den Geist. Jetzt steht's. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Liebe Geschwister, das ist das Bekenntnis. Ewiges Leben gibt Gott. Und dieses ewige Leben gibt es nur in seinem Sohn. Außerhalb gibt es nicht. Nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist ein klares Bekenntnis Gottes. Wer auch immer kommt und etwas lehrt, etwas anderes lehrt, was aber diesem Zeugnis entgegensteht, dieses Zeugnis in Frage stellt, dieses Zeugnis leugnet, ist nicht aus Gott. Was brauchen wir, um gerettet zu werden? Ganz einfach. Was brauchen wir? Jesus, den Sohn Gottes. Wie werden wir gerettet? Durch Glauben an ihn. Wenn jemand kommt und etwas anderes behauptet, ist nicht aus dem Geist Gottes, aus dem Geist der Welt. Er kann von Jesus reden und deswegen sagt die Schrift und sagt Paulus, und dann kommt jemand zu euch und bringt ein anderes Evangelium, predigt einen anderen Christus und ihr ertragt es gern. 2. Korinther 11. Prüft, ist das wirklich noch der gleiche Christus? Hat Gott von diesem Christus Zeugnis abgegeben, ja oder nein? Jetzt ist dieses Zeugnis so klar, wer den Sohn hat, hat das Leben. Johannes und die Apostel haben den Auftrag gehabt, von diesem Sohn Zeugnis zu geben. Sie haben ihn verkündigt, die haben diesen Namen und diesen Titel und diese Person, die haben es gefüllt mit Inhalt. Die haben nicht nur gesagt, Sohn Gottes, nochmal, das ist noch nicht viel. Sondern was bedeutet das? Geht mit mir in Kapitel 1. Das ist eine andere Art. Wenn ihr heute gedacht habt, Mensch, der hat ja die Einleitung so kurz gemacht, endlich hat er es verstanden. Dann habe ich es nur getan, weil ich das jetzt gleich wieder tun werde. Johannes, weil er sich immer wieder dreht, hat von Anfang an klar gemacht, was dieser Name bedeutet. Und schaut mal, wie er angefangen, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen, bekennen, homologeo. Das, was wir gesehen haben, was uns offenbart worden ist, nämlich von Gott. Wir durften dieses Wort des Lebens sehen, anfassen, wir kennen es. Und das Gleiche bekennen wir jetzt. Und dann sagt er, was bekennen Sie? Und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Es war schon bei dem Vater, dieses Wort. Das heißt, es ist ewig, oder? Es existierte, bevor es Weihnachten gab. Er war schon immer da. Es ist das Schöpfungswort. Dieser Sohn Gottes ist wer? Der ewige Gott. Wer das nicht begreift und das leugnet, redet nicht im Geist Gottes. Wer dann irgendeinen anderen Jesus proklamiert, sei es ein Engel, oder ein höherer Engel oder. Wir werden uns anschauen, welche falschen Lehren da alles so kursieren. Also wir werden nicht alle anschauen, dazu reicht die Zeit nicht. Aber es ist wichtig, Johannes sagt, das ist das Bekenntnis. Er beginnt von Anfang an von diesem Wort zu reden, von diesem Sohn zu reden und sagt, wir bekennen das. Und wir bekennen euch das, damit ihr das Gleiche bekennt, dadurch Freude habt und Gewissheit, dass ihr ewiges Leben habt. Und jetzt erinnert ihr euch, was haben wir nicht alles über diesen Sohn jetzt in diesem Brief schon entdeckt? Ich gebe euch noch 2, 3 Beispiele. Lest mit mir Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Was bedeutet, an den Sohn Gottes zu glauben? Durch sein Blut werden wir gereinigt von was? Von wie vielen Sünden? So ein paar, und dann müssen wir durchs Fegefeuer hindurch, dann muss man auch noch ableisten, dann muss man das und das und das. Und wenn wir das, aber das muss man noch tun und das darfst du noch nicht tun. Von jeder Sünde, auf einmal wird dieser Name gefüllt, dieses Bekenntnis bekommt Inhalt. Was glauben wir, dass wenn wir Jesus haben, jede Sünde vergeben ist? Das ist unser Bekenntnis, zumindest ein Teil von diesem, was hinter diesem Bekenntnis, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Aber erstmal, bevor Johannes das sagt, ein Satz, und denkt, hey Johannes, was meinst du damit? Hat er vorher schon einiges darüber gesagt, was dieses Bekenntnis beinhaltet. Und wir glauben, er ist der Ewige. Das ewige Wort, das zu uns kam. Wir glauben, dass dieses ewige Wort der Sohn Gottes ist, der für uns das Blut vergossen hat. Das heißt, er musste sein Leben ja hingeben. Es braucht einen Körper übrigens, um Blut zu vergießen. Es braucht ein Leib, um Blut zu vergießen. Was kann es schon auf jeden Fall nicht sein? Scheinleib. Irgendeine Manifestation, die Jesus kam und das war halt ein Scheinleib. Kann sein Blut nicht vergießen, wenn es nur ein Scheinleib war. All diese falschen Lehren über Christus werden mit jedem dieser Sätze, mit dieser Definition dieses Bekenntnisses pulverisiert. Gehen wir weiter. Was sagt es noch? Nun, darf ich euch nur, das ist halt Evangelium, das ist so gut, das kann euch nicht langweilig sein. Man kann es nicht genug wiederholen, weil es absolute Wahrheit ist. Schaut mal Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Wer ist das? Jesus Christus, den Gerechten. Bekommt ihr eine weitere Definition, was bedeutet Jesus im Fleisch gekommen? Wer ist dieser Jesus, der Sohn Gottes, das ewige Wort, derjenige, der für uns das Blut vergossen hat, damit unsere Sünden vergeben sind? Wer ist es? Unser Beistand bei dem Vater, der sich für uns verwendet, der Gerechte. All das haben wir gefüllt, oder? Was bedeutet Beistand? Also haben wir uns Zeit genommen, das gründlich anzuschauen. Das beinhaltet alles das Bekenntnis. Steht alles hinter diesem einen Satz bei Johannes, was das bedeutet. Und so wir könnten durchgehen und durchgehen und wir würden noch so vieles entdecken von ihm, was über ihn gesagt wird, dass er gesiegt hat, dass er kam, um die Sünde zu verurteilen, dass er kam, um den Teufel zu besiegen. Alles Vers für Vers, in Kapitel für Kapitel, wenn wir durch die Tests gehen, haben wir schon dieses Bekenntnis gefüllt bekommen. Da stand schon drin, was wir eigentlich glauben, wer er ist und was wir in ihm sind und was wir in ihm haben. Aber ich möchte euch auf etwas hinweisen. Geht mir mit ins letzte Kapitel nochmal in diesem Brief. Lest mit mir die letzten Verse. Schaut mal, wie Johannes aufhört. Wir lesen ab Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. So, diese zwei Parteien gibt es, diese zwei Standpunkte gibt es, es gibt keinen dazwischen. Entweder bist du aus Gott oder du bist aus dem Bösen. Dazwischen gibt es nicht. Selbst wenn du auf dem Weg bist, um Gott zu erkennen, selbst wenn du am Ringen bist und an Jesus glauben willst, bist du immer noch aus dem Bösen. Erst wenn jemand aus Gott geboren ist, ist aus Gott. Vorher nicht. Dadurch fallen schon ganz viele andere Lehren durch. Vers 20. Wir wissen, es gibt noch mehr, was wir wissen, was unser Glaubensbekenntnis, was dieses Bekennen, Homologeo, mit Gott übereinstimmen bedeutet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, wichtig, wieder gekommen, Johannes redet immer von gekommen, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Wir wissen, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, um uns den Wahrhaftigen erkennen zu lassen. Wer ist der Wahrhaftige? Der ewige Gott. Und dann sagt Johannes, und wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in Gott. Wie? Durch den Sohn Jesus Christus. Und jetzt schaut aber weiter, was er sagt. Dieser, nämlich der Sohn, der uns das alles gegeben hat, ist der Wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus kam, um uns mit Gott eins zu machen, mit dem Wahrhaftigen. Und Überraschung, dieser Jesus ist selber der Wahrhaftige. Er ist Gott. Wisst ihr, dass diese Wahrheit für viele, viele Milliarden von Menschen ein Anstoß ist, ein Ärgernis, eine Torheit. Wie kann man das glauben, dass dieser Jesus von Nazareth, dieser Mensch da, Gottes Sohn ist, ja Gott selbst, der Ewige, der Schöpfer. Was ist das für ein Glaube, den ihr habt? An was glaubt ihr da eigentlich? Und sie machen sich darüber lustig. Die anderen, die sich zu diesem Glauben zugehörig fühlen und sagen, ja, wir sind Christen, aber nicht von aus Gott sind, nicht wiedergeboren sind und den Geist nicht haben, das heißt, diese Wahrheit nicht verstehen, sie verdrehen sie, sie biegen sie so zurecht, damit sie das mit ihrer Logik, Verstand einordnen können. Jesus kann doch nicht Gott sein. Oder wie kann Gott eine sündhafte Menschengestalt annehmen? Das geht doch nicht. Und dann entwickeln sie von Anfang an Haufen Theorien, wer Jesus ist und wie man Jesus versteht. Von Anfang an gab es so viele Versuche, das zu lösen, dass Jesus zugleich der Sohn Gottes ist und zugleich Gott selbst ist. Dass er Sohn Gottes ist, zu 100% göttliche Natur hat, aber zu gleicher Zeit Sohn des Menschen ist, zu 100% die menschliche Natur hat. Wie kann jemand 200% sein? Wie kann etwas 200% sein? Und wir merken, da stößen wir mit unserem Verstand an die Grenze. Und statt, dass man sich demütigt und sagt, aber wenn der Vater gesagt hat, das ist mein Sohn, wenn das Zeugnis klar ist, das ist der ewige Gott, und dann entweder ich demütige mich und sage, wenn der Vater das Zeugnis abgelegt hat und der Geist in mir dieses Zeugnis abgibt, dann nehme ich es an. Oder ich sage, das ist eine Törichtigkeit. Das ist eine Torheit, kann nicht sein, das kann ich nicht verstehen, das kann ich und will ich nicht glauben, das ist nicht mein Gottesbild und. Und dann beginnen die sogenannten Theologen, dann beginnen diese falschen Lehrer und falschen Prediger, falsche Propheten, einen Christus zu konstruieren, eine Theologie zu entfalten, in der dieser Jesus passt in ihrem Verständnis und ihrem Kontext, in ihrem Kulturkreis, in ihrer Religion, in ihrem Glauben und so weiter. Sie basteln sich einen Jesus. Und deswegen sage ich, nicht jeder Jesus Christus sagt, nicht jeder, der Jesus bekennt, ist aus Gott und ist aus dem Geist Gottes, sondern ist das gleiche Zeugnis über ihn, was Gott über ihn als Zeugnis abgelegt hat. Ist das gleiche, was die Apostel über diesen Sohn abgelegt haben, den sie gesehen haben. Den der Vater sogar gesagt hat, das ist er, bitte hört auf ihn. Also klar ging es nicht, sie hatten keine andere Wahl. So, ist das Gleiche? Bis heute sind unsere Glaubensbekenntnisse, sind unsere Predigten, sind unsere Lehren, sind unsere Überzeugungen, sind sie übereinstimmend dem Bekenntnis der Schrift über Jesus oder nicht? Und jetzt, wisst ihr, was jetzt kommt? Was notwendig ist für die Kinder Gottes? Lehre. Lehre. Aber die meisten mögen keine Lehre. Es kostet Zeit, es kostet Energie, man muss sich ja auch mal da anstrengen, man muss ja mitdenken, man muss ja vielleicht sogar die Bibel mit aufschlagen. Die wenigsten sind dazu bereit, sie wollen etwas Berieselung, Ermutigung, etwas Stärkung für den Tag, das reicht. Aber wirklich auf den Grund zu gehen, kein Interesse. Und darum kommt Unmündigkeit. Und aus der Unmündigkeit ist man in der Lage, genau sowas, ist man nicht in der Lage, sowas zu prüfen. Und dann hört man und sagt, aber guck mal, aber warum? Aber wieso? Und ich stehe da und denke, siehst du es nicht? Siehst du nicht den Widerspruch? Siehst du nicht, dass das ein anderes Bekenntnis ist als das? Wie kann es sein? Es ist nicht der gleiche Christus. Und da kannst du mir sagen, ich glaube auch an Christus, es ist nicht der gleiche. Die Schrift offenbart uns Christus. Und Johannes wird sogar so weit gehen, das werden wir uns dann auch anschauen und sagen, wer aus Gott ist, hört uns. Schon irgendwie arrogant, gell? Ich sage das nicht, aber ich könnte, wenn ich jetzt hinkomme und sage, wer aus Gott ist, wird mir glauben, was ich sage. Und wer nicht aus Gott ist, wird mich verwerfen, wird mir nicht glauben. Wäre schon steil, gell? Das ist schon, das, ich mache das nicht. Aber wisst ihr, was macht Johannes? Wer ist Johannes? Er sagt nicht, wer aus Gottes glaubt mir, sagt er auch nicht. Uns. Wer sind die uns? Die Apostel. Die von Anfang an von Christus empfangen haben, dieses Fundament gelegt haben und sagen, wer aus Gott ist, wird glauben, was wir gepredigt haben. Und wer aus Gott nicht ist, wird uns nicht hören können. Wird uns nicht glauben. Er ist nicht in der Lage, diese Wahrheit zu verstehen. Und diese Wahrheit anzunehmen. Erstens, worauf kommt es an beim Prüfen? Aufs Bekenntnis. Es kommt auf das Bekenntnis an. Auf das gleiche Sagen, was Gott gesagt hat. Auf das Bekenntnis zu der gleichen Wahrheit. Und darum ist es wichtig, dass wir prüfen, die Lehrer, ob sie das gleiche Bekenntnis haben. Nicht, ob sie bekennen, ob sie das gleiche Bekenntnis haben. Und wir müssen das prüfen. Jetzt müssen wir weiter. Worauf kommt es noch an? Wie kann ich aber prüfen nochmal, dass das Zeugnis von dem Vater das gleiche ist, was die Predigt? Auf das Herzstück des Prüfens kommt es an, und zwar, wisst ihr was, auf Christus kommt es an. Er bringt nicht Haufen Theologien, Standpunkte, Praktiken, über die wir jetzt nachdenken, ist das jetzt richtig, falsch, Liedgut, Traditionen, Handlungen, Praktiken, Feiern von Abendmahl, in welcher Form, Kelch, nicht Kelch, all diese Dinge. Das sind nicht das Thema, ob man prüfen kann. Sondern, was ist das entscheidende Kriterium? Kapitel 4 noch einmal. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt. Es geht um Jesus Christus. Er sagt nicht einmal, jeder Geist, der Gott den Vater bekennt. Gott den Schöpfer bekennt, sagt er auch nicht. Jeder, der Gott bekennt, Allah bekennt, sagt er auch nicht. Den Ewigen bekennt, sagt er auch nicht. Jahwe, Adonai, sagt er auch nicht. Jeder, der Jesus Christus bekennt, das ist der einzige Name. Und nur in diesem Namen. Und dieser Name muss gefüllt werden. Dieser Name muss verstanden werden. Dieser Name muss bekannt werden. Kein anderer Name. Es gibt in keinem anderen Namen das Heil. Das ist wichtig. Das heißt, worauf kommt es an? Auf Jesus Christus kommt es an. Nicht auf irgendwelche Spitzfindigkeiten und Theologien. Meinungen, Standpunkte. Darauf kommt es nicht an. Da gibt es auch Unterschiede, weil Erkenntnis immer Stückwerk ist. Aber es kommt auf Christus an. Und jeder Standpunkt und jede Theologie und jede Meinung und jede Anwendung muss in das Licht dieses Bekenntnisses gestellt werden. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Jede Anwendung in unserem Glauben, in unserer Gemeinde, alles, was wir tun, muss mit diesem Bekenntnis übereinstimmen und darf nicht konträr dem sein. Es darf nicht widersprechen. Es darf es nicht verleugnen. Wenn es das verleugnet, dann ist es nicht aus dem Geist Gottes. Dann ist es unsere Weisheit, die Weisheit der Menschen, die Weisheit dieser Welt, aus dem Teufel ist es dann. Widerspricht es dieser Aussage, Jesus Christus im Fleisch gekommen? Es geht um Jesus. Und darum ist er der Stein des Anstoßes. Darum ist er ein Ärgernis für alle. Wir können über Gott reden, kein Problem, das könnte ich überall. Ich sage das immer wieder, man könnte mich einladen zu Zeugen Jehovas, zu den Mormonen, zu den Neuapostolen, zu den Katholiken, Evangelischen, wo auch immer. Sogar bin ich mir sicher, zu Islam oder wo auch immer. Und ich könnte hinkommen und dann würde ich über Gott reden. Und es wird funktionieren. Ich könnte davon reden, dass wir anständig vor Gott wandeln sollen. könnte ich überall. Ich könnte davon reden, dass wir aufeinander Acht geben müssen, dass wir einander dienen sollen. Niemand wird mich da rausschmeißen und sagen, oh, du Irrlehrer. Man würde sagen, wir müssen unser Leben für Gott hingeben. Wunderbar, da würde ich einen Gürtel kriegen. Wir könnten das alles machen und ich würde da nicht rausfliegen. Warum? Solange ich nicht den Namen Jesu erwähne. Wenn ich den Namen erwähne und sage, das ist der Gott. Das ist der einzige wahre Gott. Das ist der Schöpfer. Das ist Elohim. Das ist Jahwe. Das ist nicht Allah. Das ist nicht Buddha oder sonst irgendwas. Nur Christus, das ist der wahre Gott. Glaubt mir, die laden mich nochmal ein. Es ist nicht mal sicher, dass ich da rauskomme. Ja. Das ist, auf ihn kommt es an. Und jetzt ist so entscheidend, wie aber füllen wir diesen Christus? Wie verstehen wir ihn? Wer ist er? Die Schrift hat eine klare Definition und die Schrift ist das Zeugnis des Vaters. Es ist das Bekenntnis. Ich sage noch einmal, es geht um die Erkenntnis und Verständnis von Jesus Christus, wer er ist. Und es geht um das Bekenntnis dazu, dass wir das Gleiche, was wir erkennen, auch bekennen. Das heißt, wir kommen in das Licht des Vaters und der Vater offenbart uns den Sohn. Und wenn wir das, was der Vater uns offenbart, wenn wir dazu Ja und Amen sagen, wenn wir es bekennen, wenn wir sagen, genau das ist das Gleiche, was ich auch glaube, dieser Glaube rettet und nur dieser. Liebe Geschwister, es ist wichtig, wir bekennen, dass unser Glaube, dass der Glaube rettet. Das ist absolut wahr. Ich sage es noch einmal, aber nicht der Glaube per se rettet. Wenn du an einen falschen Christus glaubst, wirst du nicht gerettet werden. Wirst du nicht. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Wenn du das Richtige glaubst, wirst du gerettet werden. Wenn du an den wahren Christus glaubst, an den echten Christus glaubst. Das heißt, du musst wissen, was du glaubst. Du musst den Inhalt kennen. Was bedeutet, an Christus zu glauben? Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Jesus? Was beinhaltet das? Was sind die wichtigen Punkte, wo du sagst, das ist wichtig, dass man das glaubt. Das ist Rettung. Ich habe euch gerade ein paar gelesen, gell? Dass sein Blut meine Sünden wegwäscht. Und nur sein Blut und kein Blut von irgendeinem Tier oder sonst etwas. Dass sein Werk meine Rechtfertigung ist und nicht ein Werk von irgendeinem Menschen. Dass er allein mein Beistand ist und ich keinen anderen Beistand brauche, ob dann ein Papst oder eine Maria oder irgendjemanden. Oder die Klerus oder die für mich eintreten müssen oder meine Eltern oder meine Verwandten, wer auch immer. Ich habe nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen und das ist der Mensch, Jesus Christus. Interessante Formulierung. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen und dann, was würden wir normalerweise sagen? Das ist der Sohn Gottes. Und Paulus sagt, das ist der Mensch. Jesus Christus gekommen im Fleisch. Es gibt keinen anderen Mittler. Aber es werden permanent Lehren aufgebaut und Lehren verkündigt unter dem Namen, im Namen Jesu, die behaupten, an Jesus zu glauben, die behaupten, Jesus zu bekennen, aber zu diesem Christus Dinge hinzufügen und sagen, aber das ist auch noch wichtig und das ist auch noch notwendig und das muss man auch tun und darin liegt Segen, darin die Verheißung und. Dinge werden hinzugefügt. Und dann als Glaube dargestellt. Es ist ein anderer Christus, wenn es nicht mit dem Zeugnis des Vaters übereinstimmt. Ich möchte euch noch einen Punkt zeigen oder sagen, worauf es kommt, und den aber noch nicht auslegen. Weil die Zeit ist rum und ich freue mich, nächsten Sonntag darf ich wieder verkündigen. Also, worauf kommt es an beim Prüfen? Auf das Bekenntnis, dass wir das Gleiche sagen, was Gott sagt. Dass wir das Gleiche glauben, was Gott offenbart hat. Dass wir das Gleiche bekennen, was Gott bekannt hat. Das ist das Erste. Darauf kommt's. Worauf kommt es noch an? Dass wir Jesus Christus bekennen. Auf Jesus Christus kommt es an. Und ich sage bewusst, auf Jesus Christus kommt es an. Nicht nur auf Christus. Und nicht nur auf Jesus. Auf Jesus Christus kommt es an. Warum? Weil das zu diesem Zeugnis dazugehört. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und das Dritte, worauf kommt es an? Auf das Verständnis kommt es an, dass er im Fleisch gekommen ist. Ich muss verstehen, was bedeutet Jesus Christus im Fleisch gekommen. Ein komischer Satz eigentlich, gell? Das ist so, es klingt so nicht fertig. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Je nach griechisch oder nach deutscher Übersetzung ist nicht entscheidend, wo wir die Wörter hinstellen. Entscheidend ist Jesus Christus am Anfang. Und dann heißt es gekommen und dann heißt im Fleisch. Das ist so von der Jesus Christus gekommen. Ich verrate euch noch ein bisschen, nicht geworden. Gekommen. Dieser Jesus Christus war und er ist gekommen. Jesus begann nicht in Bethlehem zu sein. Er war vor Ewigkeit her. Er ist gekommen, um etwas zu tun. Denn wenn er nicht gekommen wäre, wärst du in deinen Sünden. Nächste Predigt, sorry. Er ist gekommen. Das heißt, wir werden über drei Punkte den nächsten Sonntag nachdenken. Das erste, die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur von Jesus Christus. Das ist das Erste. Jesus Christus. Das ist göttliche Natur oder Jesus menschliche Natur, Christus göttliche Natur. 100% Mensch, 100% Gott. Das steckt hinter dem Namen Jesus Christus. Dieser Jesus Christus ist gekommen. Wir müssen über die Fleischwerdung nachdenken. Was bedeutet gekommen? Wir müssen darüber nachdenken, dass Jesus ganz Gott ist. Und warum ist es für unser Glaube wichtig, das zu wissen? Warum ist das ein rettender Glaube? Wenn wir da ein falsches Verständnis haben, dass Jesus ganz Gott ist, haben wir keine Rettung. Wir müssen das wissen, was wir bekennen. Und wir müssen wissen, was es bedeutet, dass Jesus ganz Mensch ist. Wenn wir da ein falsches Verständnis haben, haben wir auch keine Rettung. Und dann eben verstehen, was es bedeutet, gekommen. Jesus Christus gekommen in Fleisch. Über diese Dinge möchte ich mit euch nachdenken, also über die göttliche und die menschliche Natur Jesu, über die Menschwerdung, den Aspekt, dass er ganz Gott ist und das bedeutet, er ist gekommen und über den zweiten Aspekt, dass er ganz Mensch ist und das bedeutet im Fleisch. Was bedeutet im Fleisch gekommen? Das ist übrigens der Stein des Anstoßes. Gott kann doch nicht im Fleisch sein. Wer im Galaterbrief, jetzt momentan im Galaterbrief mit mir im Bibelstudium durchgeht, dann behandeln wir gerade dieses Thema des Fleisches. Jesus kann doch nicht die Gestalt des Fleisches angenommen haben. Das geht doch gar nicht. Doch. Genauso wie du und ich. Genauso versuchbar. Genauso in der Lage zu fallen, zu sündigen. Genau wie du und ich. Wer das leugnet, hat nicht den gleichen Christus. Warum das wichtig ist und wie wir diese Dinge füllen, dazu lade ich euch ein, nächsten Sonntag zu kommen und wieder unter das Wort Gottes sich zu stellen. Amen.